ARD Sounds.
Herzlich willkommen zum ARD Interview der Woche. Mein Name ist Chris Berdrow, ich bin Korrespondent im ARD Hauptstadtstudio und mein Gast ist Karin Prien. Sie leitet das Bundesministerium mit der kompliziertesten Abkürzung, das BMBFSFJ. Ausgeschrieben das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Karin Prien ist CDU-Politikerin und stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei. Das Interview der Woche gibt's immer zuerst in ARD Sounds. Hallo Frau Prien.
Ich grüße Sie herzlich.
Frau Prien, meine erste Frage richtet sich tatsächlich an die Parteipolitikerin und auch an Sie persönlich. Sie sind ja die erste Frau mit jüdischen Wurzeln, die einem Bundeskabinett angehört. Und in Sachsen-Anhalt vor wenigen Tagen hat gerade die AfD die Wahl gewonnen, eine vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Partei. Mit so ein paar Tagen Abstand, wie geht's Ihnen mit diesem Wahlergebnis?
Ja, ich räume ein, dass ich am Sonntagabend wirklich irgendwo zwischen Fassungslosigkeit und Wut empfunden habe, aber inzwischen ich ja vor allem entschlossen bin und versuche einfach noch besser zu arbeiten und noch kämpferisch gegen diese Entwicklung anzugehen. Das ist ja nicht nur eine vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei, sondern wenn Sie sich jetzt anschauen, wer da gewählt worden ist, dann sehen Sie eben, dass das vor allem Männer sind, die auch der Neonazi-Szene und dem rechtsextremistischen Spektrum wirklich zuzuordnen sind. Das sind ja nicht irgendwelche abtrünnigen Konservativen oder Menschen, die eigentlich früher mal in der CDU gewesen wären, sondern wir haben es da wirklich mit Leuten zu tun, die wir dem extremistischen Bereich zuordnen müssen. Und ich bin ganz froh, dass meine Mutter das nicht mehr erlebt hat. Aber ich glaube, meine Aufgabe ist es, umso mehr mich dafür einzusetzen, dass wir als christdemokratische Union, als Partei der Mitte wieder das Vertrauen bei den Bürgern gewinnen. Darum geht es nämlich im Kern.
Ihr Parteikollege Rainer Haseloff hat vor gut einem Jahr als damaliger Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt noch gesagt, wenn die AfD dort an die Macht käme, dann wäre das für ihn ein Grund, sein Bundesland zu verlassen. Können Sie so eine Aussage nachvollziehen? Würden Sie möglicherweise für sich persönlich eine solche Aussage unter anderen geografischen Gegebenheiten auch treffen? Ich frage das natürlich vor dem Hintergrund, Sie haben das gerade auch schon erwähnt, dass Ihre Familie ja in der Nazi-Zeit aus Deutschland flüchten musste.
Meine Rainer Haseloff hat das mit Sicherheit vor einem Jahr gesagt, weil er es einfach auch nicht für möglich gehalten hat, dass die Menschen, die sicherlich nachvollziehbar mit vielem unzufrieden sind, dass die Menschen, die auch verunsichert sind und auch eine gewisse Wut auf einzelne Politikerinnen und Politiker haben, das kann ich alles verstehen. Auch Menschen, die auf diese ja im Netz wirklich massiv verbreitete Elitenkritik auch reagieren, das kann ich alles verstehen. Aber wie man dann so eine Partei wählen kann, die ja überhaupt nichts im Angebot hat, um die Verhältnisse wirklich zu verändern, das sprengt auch so ein bisschen meine Vorstellungskraft oder hat sie gesprengt. Nun ist es Realität. Also ich habe das in der Vergangenheit ja auch schon mal gesagt, auch bei mir gibt es Grenzen und ein Kanzler der AfD zum Beispiel wäre etwas, was ich mir nicht vorstellen könnte für unser Land. Und ich werde alles tun, um mich dagegen zu stemmen. Aber ich kann auch sehr gut verstehen, wenn vor allem jüdische Menschen in Deutschland sagen, wir haben Angst. Charlotte Knobloch hat sich ja sehr deutlich geäußert am Sonntag und viele andere Juden empfinden das so. Und ehrlicherweise ist ja nicht nur die AfD so stark geworden, sondern es ist ja auch mit den Linken und dem BSW sind Extremisten auf der linken Seite gewählt worden, die zum Teil wirklich antisemitische Positionen vertreten. Also wenn die BSW-Vorsitzende jetzt sagt, ein Ministerpräsident kann jeder werden, außer einem Wessi und einem Zionisten, dann ist das ja auch nichts anderes als die Aussage, es darf nur kein Jude sein. Und das ist ehrlicherweise auch etwas, was mich vielleicht nicht, wir das nicht gleichsetzen, aber das ist schon auch schwer auszuhalten.
Sie werden ja als Bundesbildungsministerin möglicherweise konkret konfrontiert sein, auch mit Vorstellungen der AfD in Sachsen-Anhalt im bildungspolitischen Bereich. Stichwort Schulpflicht wegfallen lassen, Homeschooling, Inhalte des Geschichtsunterrichtes ändern. Was machen solche Gedankenspiele mit Ihnen? Haben Sie schon darüber nachgedacht, wie man auf sowas reagiert?
Natürlich. denke ich darüber seit geraumer Zeit nach. Es ist ja ein Treppenwitz der Geschichte, dass der Bildungsföderalismus ja auch und gerade als Gegenentwurf gegen einen totalitären Staat, der sozusagen Gleichschaltung betreibt, so auch ins Grundgesetz hineingekommen ist. Und jetzt sind wir in der Situation, dass möglicherweise gerade in dem Bildungs- und Kulturbereich diese Partei versuchen wird, sozusagen die Kulturhoheit auszunutzen, um ihre Ideologie zu verbreiten. Das ist ja alles eine Umkehr von Wahrheit, die da stattfindet. Und auch der Minister und die Ministerialverwaltung selbstverständlich in Sachsen-Anhalt ist an das Grundgesetz und an die Landesverfassung gebunden. Aber natürlich gibt es im Bildungsföderalismus für denjenigen, der die Lehrpläne aufstellt, und das ist das Landesministerium. Zu manchen Dingen, wenn es um Schulgesetzänderungen geht, braucht man das Landesparlament, da braucht man dann auch Mehrheiten. Die haben sie ja erkennbar nicht. Für andere Dinge wie die Abschaffung der Schulpflicht braucht man sogar eine Zweidrittelmehrheit, die haben sie auch nicht. Aber wir werden da sehr genau hinschauen müssen. Zum Beispiel für mich ganz konkret auf die Frage, werden Mittel, die wir den Ländern zur Verfügung stellen, etwa im Rahmen des Startchancenprogramms oder im Rahmen von anderen Programmen, werden die auch zweckentsprechend verwendet oder eben nicht? Und dann wird man darauf reagieren müssen, wenn das nicht der Fall ist. Und darauf müssen wir uns vorbereiten.
Nun kann man an dem Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt natürlich vieles beklagen. Von Ihnen stammt auch der Satz, dass es in der Politik am Ende sehr stark um Vertrauen geht. Und wenn man sich das Wahlergebnis anschaut, dann muss man dann schon sagen, dass auch speziell Ihre Partei offensichtlich an Vertrauen eingebüßt hat. Sehen Sie Fehler bei Ihrer Partei? Sehen Sie möglicherweise, nun stand ja nicht die Bundesregierung dort zur Wahl, aber sehen Sie möglicherweise auch im Bund Fehler, die gemacht worden sind und die so ein Wahlergebnis dann begünstigen?
Na, selbstverständlich. Also ich sag mal, wenn die Menschen uns vertrauen würden, dann hätten sie uns gewählt. Und Rainer Haseloff hat über viele Jahre gezeigt, dass man als christdemokratischer Ministerpräsident das Vertrauen der Menschen mit über 40% auch gewinnen kann. Und offensichtlich machen wir Fehler und offensichtlich vertrauen uns die Menschen im Augenblick nicht. Ehrlicherweise finde ich immer so ein bisschen befremdlich, dass wir dann immer nur über die CDU sprechen und nicht über SPD und Grüne, die ja offensichtlich auch nicht das Vertrauen der Menschen genießen. Ich finde, wir müssen das schon alle und jeder für sich an die eigene Nase packen. Und ich finde auch, ein weiter so kann es jetzt nicht geben. Das ist eine Riesenzäsur. Und wir müssen mal miteinander ins Gespräch gehen, in unserer Partei, aber auch unter den demokratischen Parteien, wie es eigentlich so weit kommen konnte, was eigentlich da drunter liegt. Ne? Also warum erodiert Vertrauen? Und ehrlicherweise ist das ja keine Sachsen argentinische Entwicklung, sondern es ist auch nicht nur eine bundesrepublikanische Entwicklung, sondern es ist eine Entwicklung, die alle liberalen Demokratien in der Welt im Augenblick erleben, weil es offensichtlich Ermüdungserscheinungen gibt in diesem politischen System, das über viele, viele Jahrzehnte sehr erfolgreich war, was Wohlstand geschaffen hat, was in der Lage war, Probleme zu lösen, was in der Lage war, den Menschen ein Gefühl der Orientierung zu geben. Aber offensichtlich gelingt uns das im Moment nicht. Mehr so, wie es erforderlich ist. Und diese Fragen zu beantworten, sind wir dringend aufgerufen. Ich glaube, es hat zum Beispiel etwas damit zu tun, dass etwa die Frage, wie entwickelt sich eigentlich die Welt, und zwar sowohl politisch als auch ökonomisch in Zeiten künstlicher Intelligenz, in einer Zeit, in der Tech-Giganten erkennbar zunehmend an Macht gewinnen und auch die politischen Strukturen überlagern, in Zeiten, in denen das Autoritäre wieder attraktiv geworden ist, in denen Menschenrechte, Demokratie, Freiheit irgendwie abstrakt geworden zu sein scheinen. Die Menschen können sich gar nicht mehr vorstellen, was es bedeutet, in einer Diktatur zu leben. Und dann haben wir natürlich ein Kommunikationsthema. Ja, politische Meinung wird heute über Kanäle verbreitet, die von den Extremisten rechts wie links deutlich besser genutzt werden als die demokratischen Parteien. Und darüber müssen wir uns dringend Gedanken machen. Aber wir haben natürlich auch Krieg in Europa. Wir haben eine Unsicherheit darüber, wie wir unseren Wohlstand erhalten können, auch für die nächsten Generationen. Wir haben eine Klimakrise, die von manchen, nämlich gerade denen, über die wir sprachen, geleugnet wird. Obwohl wir auch nicht so richtig zueinander kommen in der Welt, um das wirklich konsequent anzugehen. Da ist Verunsicherung ja auch kein Wunder. Und ich könnte noch viele andere Dinge nennen, auch das Bedürfnis nach Identität, das Bedürfnis zu einer Gruppe, vielleicht auch zu einer Nation zu gehören, was ja lange auch ein Stück weit diskreditiert worden ist, ohne aber nationalistisch oder völkisch zu werden. Und diese Dinge müssen wir, glaube ich, neu definieren. Und da ist höchste Eile geboten.
Sie hören das ARD-Interview der Woche. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn in ARD Sounds, Teilen Sie diese Folge gern, diesmal zu Gast, die Bundesbildungsministerin Karin Prien. Frau Prien, als Bildungsministerin sind Sie auch zuständig für alle Themen rund um die Schulen in Deutschland. Sie waren diese Woche dabei, als die international wohl bedeutsamste Bildungsstudie, die PISA-Studie, vorgestellt wurde. Eine Vergleichsstudie zu den Leistungen von 15-Jährigen in Lesen, Mathematik und in Naturwissenschaften. Ergebnis: Die deutschen Schüler haben tatsächlich so schlecht abgeschnitten wie noch nie in dieser Erhebung. Und es gibt einen Negativtrend, kann man sagen, der so seit 10 Jahren sich abzeichnet und der anhält. Wie alarmierend finden Sie das und wie überraschend war es?
Also zunächst will ich sagen, ich war nicht nur dabei, sondern wir geben die ja in Auftrag. Also wir wollen ja auch wissen, was bei uns im Land im Bildungsbereich passiert. Und wir wollen das auch transparent machen und öffentlich dann auch besprechen. Der Trend ist alarmierend. Wir stehen nicht gut da. Allerdings sind wir da leider in einem Boot mit vielen anderen Staaten in der Europäischen Union und auch weltweit. Also es ist schon auch ein internationaler Trend. Es gibt aber Dinge, die sind bei uns besonders alarmierend. Und das ist zum einen sozusagen der Grad der Abwärtsbewegung. Und es ist zum anderen immer noch und wieder verstärkt die Abhängigkeit des Bildungserfolges von der sozialen Herkunft. Und das ist nicht überraschend, weil wir haben vergleichbare Ergebnisse ja im vergangenen Jahr schon im sogenannten IQB-Bildungstrend gehabt. Das ist eine Vergleichsstudie, die wir für Deutschland durchführen, in verschiedenen Varianten. Und die Ergebnisse sind relativ nah aneinander. Mancher hat vielleicht gehofft, dass sozusagen das im vergangenen Jahr noch auch mit Corona viel zu tun hat, also mit der Pandemie und den Schulausfallzeiten. Und ja, auch diese Schüler sind natürlich in der Grundschule gewesen, als die Pandemie angefangen hat und oder sind gerade gewechselt auf die weiterführende Schule. Und natürlich gibt es ja auch Zusammenhänge, aber die können das alles nicht erklären, sondern wir haben strukturelle und sehr grundsätzliche Probleme in unserem Bildungssystem. Ich sage aber, als jemand, der jetzt seit fast 10 Jahren Bildungspolitik in Deutschland macht, die wesentlichen Ursachen haben wir inzwischen, die Länder untereinander und wir mit dem Bund. Das treibe ich auch sehr stark voran seit letztem Jahr. Wir haben das analysiert und wir wissen, woran es liegt und wir wissen auch, was zu tun ist. Das ist ein bisschen anders als 2000, wo wir aus allen Wolken gefallen sind, weil wir
PISA-Schock, ne?
Dieser Schock war ja deshalb ein Schock, weil wir glaubten, in der Bildung sozusagen Weltmeister zu sein und in Wahrheit waren wir im unteren Mittelfeld. Jetzt sind wir übrigens im Mittelfeld, weil die anderen auch absinken. Und das hat natürlich auch etwas mit vielen Rahmenbedingungen zu tun, die gar nichts mit Schule zu tun haben. Zum Beispiel ist zu hohe Bildschirmzeiten oder sind zu hohe Bildschirmzeiten und Social Media Abhängigkeit, Sucht, Verhalten sind natürlich ein Faktor. Und wir stellen eben fest, dass Schülerinnen und Schüler viel schlechter lesen, dass sie sich viel weniger konzentrieren können, dass sie auch viel weniger stark sinnentnehmend lesen können. Das ist übrigens auch im Kontext Demokratie eine Katastrophe, weil sie eben auch Inhalte im Netz immer weniger kritisch bewerten können. Und deshalb ist das hochalarmierend. Und deshalb ist es so, und ich bin sehr dankbar, dass der Bundeskanzler das in der Bundestagsdebatte in dieser Woche gesagt hat, Bildung muss Top-Priorität sein, und zwar für alle staatlichen Ebenen und auch für die Gesellschaft und die Familien. Und ich glaube, dass es hohe Zeit ist, dass wir das nicht nur erzählen in Sonntagsreden, sondern dass das Bund, Länder und Kommunen auch gemeinsam so tun.
Sie weisen ja besonders auf einen Hebel hin, den Sie in Gang setzen. Da geht es tatsächlich um das Stichwort frühkindliche Bildung. Sie haben ein Gesetz auf den Weg gebracht, das sicherstellen soll, dass Kinder schon im Alter von 4 Jahren in Deutschland sozusagen mal angeschaut werden, die Sprachkenntnisse, wie ist der Entwicklungsstand. Sie haben gesagt, das könnte ein Gamechanger sein. Ja. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen näher erklären?
Also das sage ich ja nicht, weil ich mir das so selber ausdenke, sondern das ist Ergebnis von vielen wissenschaftlichen Studien, die übrigens zum Teil auch schon über 20 Jahre alt sind. Denn in Wahrheit war auch bei der Reaktion auf den PISA-Schock an allererster Stelle die Erkenntnis, wir müssen mehr in der frühen Bildung tun. Haben wir auch gemacht. Wir haben nämlich einen massiven Ausbau der Kita, erst Ü3, also über 3, jetzt auch unter 3 gemacht. Aber wir haben immer noch ein Problem bei der Kita-Qualität. Und ich möchte gerne, dass jedes Kind mit 4 Jahren auf Dauer auf Sprach- und Entwicklungsstand diagnostiziert wird. Da geht es nicht um Testen, um irgendwelche Kinder auszusortieren, sondern da geht es darum, Kinder so früh zu diagnostizieren, damit man ihnen im Alter zwischen 4 und 6 Jahren noch die notwendige Unterstützung geben kann, damit sie dann überhaupt eine Chance haben, in eine erfolgreiche Bildungslaufbahn zu starten. Das andere ist Konzentration auf basale Kompetenzen in der Grundschule. Wir müssen, und zwar datengestützt, in der Grundschule müssen wir den Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen. Andere Länder mit vergleichbar hohen Migrationsraten kriegen das hin. Übrigens auch in föderalen Systemen. Kanada ist so föderal, wie man nur föderal sein kann. Strenger Wettbewerbsföderalismus. Hohe Migrationsraten. Und trotzdem kriegen die das hin.
Also das wünschen Sie sich nicht, einen größeren Durchgriff sozusagen als Bundesministerin?
Ich wünsche mir einen zeitgemäßen Bildungsföderalismus. Und das bedeutet, dass die Länder enger zusammenarbeiten und mehr voneinander lernen. Das, was funktioniert im einen Land, sollte auch das andere Land tun. Und wir müssen von diesen ideologischen Debatten weg. Wenn ich heute schon wieder höre, was an Vorschlägen seit gestern aus der Hüfte geschossen wird, dann muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, hier gilt wirklich, hört auf die Wissenschaft. Und die Stellschrauben, die die Wissenschaftler uns sagen, die liegen im Schulsystem, bei den Fragen Unterrichtsqualität, bei datengestützter Schul- und Unterrichtsentwicklung, bei früher Bildung, früher Sprachförderung, früher Entwicklungsförderung. Es geht auch um Motorik und andere sozial-emotionale Regulation. Das müssen wir machen und das haben viele Länder begonnen und das muss jetzt konsequent fortgesetzt werden. Das muss zum Teil wahrscheinlich auch mit mehr Geld unterlegt werden. Darüber müssen wir jetzt zwischen Bund und Ländern sprechen. Der Bundeskanzler hat den Ländern ja angeboten, in dieser Woche das auch zu tun. Aber zum Beispiel, ich meine, Berlin ist das Land, in dem das meiste Geld für pro Schüler ausgegeben wird, weil alles kostenlos ist. Das hat aber erkennbar keinerlei Auswirkung auf, auch nicht auf die Frage der sozialen Gerechtigkeit.
Die Vierjährigen sind aber vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel für die Probleme, die in dem Thema Föderalismus liegen, weil es muss ja eigentlich, wenn sie einen erhöhten Förderbedarf dann feststellen, wenn man sagt, okay, da muss man nachlegen, dann müsste es ja eigentlich auch einen einheitlichen Umgang damit geben. Was macht man dann? Ist das sichergestellt? Also Stichwort verpflichtendes Kita-Jahr, solche Dinge. Das liegt dann wieder in der Hand der Länder.
Ist das wirklich so? Also ein verpflichtendes Kita-Jahr wäre eine Variante.
Zum Beispiel,
Aber tatsächlich auch nur eine Variante, die auch man verfassungsrechtlich nochmal genau angucken muss, weil im Kita-Alter ist es mit der Verpflichtung der Eltern nach unserer Verfassungslage deutlich schwieriger. Bei denen, die Förderbedarf haben, nicht. Deshalb arbeiten ja auch viele Länder mit einer vorgelagerten Schulpflicht, schon im Alter von 5 Jahren, und fördern insbesondere diejenigen zusätzlich, die auch besondere Förderbedarfe haben. Das ist ein System, was sich zum Beispiel in Hamburg sehr bewährt hat. Hamburg ist eines der wenigen Bundesländer, die es schaffen, gegen den Trend sich zu entwickeln. Und da spielt dieser Umstand neben einigen anderen Dingen eine ganz entscheidende Rolle. Ich würde aber nicht sagen, dass der Bund den Ländern das vorschreiben muss, ob sie jetzt das verpflichtende Kita-Jahr oder eine Förderung besonders für die Kinder mit besonderem Förderbedarf oder, was ja unser Vorschlag jetzt ist, auch eine besondere Förderung nach Sozialindex. Das heißt, da, wo Kinder, wo mehr Armut ist, da, wo mehr Sprachförderbedarf ist, muss der Staat auch mehr Angebote zur Förderung machen. Ich bin da immer eher für differenzierte Ansätze, zumal wir in einer Haushaltslage leben, wo wir nicht alle mit Gießkanne wirksam bedienen können. Und natürlich kann man sich in einer idealen Welt, würde ich auch immer sagen, frühe Bildung sollte kostenlos und mit höchster Qualität ausgestattet sein. Sie werden aber nicht alles gleichzeitig schaffen können und deshalb bin ich eher dafür, auf die Qualität zu gucken, als auf dafür es für alle kostenlos zu machen. Warum soll der Chefarzt den Kita-Besuch nicht bezahlen und warum soll die Krankenschwester den Kita-Besuch des Chefarztkindes bezahlen? Das macht für mich sozialpolitisch keinen Sinn.
Karin Prien, eine kurze Schnellfragerunde, bevor wir noch über soziale Medien sprechen. Sind Sie eigentlich privat in sozialen Medien unterwegs und wie nutzen Sie die, falls ja?
Ja, bin ich unterwegs, zunehmend weniger, weil die Verrohung, die dort stattfindet, mich schon auch abschreckt. Ich weiß aber, dass auch ich mir noch mehr Gedanken darüber machen kann, wie ich mit Menschen kommunizieren kann, gerade auch mit jungen Menschen, die einfach nur noch dort unterwegs sind.
Sie haben in der PISA-Pressekonferenz verraten, dass Sie mal von der Schule angerufen worden sind, weil einer Ihrer mittlerweile erwachsenen Söhne die Schule geschwänzt hat. Ja. Haben Sie mal die Schule geschwänzt?
Also, Ja, ich war sehr engagiert schon als junges Mädchen, war Schülersprecherin und ich hatte immer gute Ausreden, warum ich mich gerade meiner Arbeit in der Schülervertretung widmen musste. Und da war vielleicht auch mal eine Stunde dabei, in der ich vielleicht besser in den Mathematikunterricht gegangen wäre.
Was hat Ihnen denn in der Schule am meisten gelegen und was haben Sie nicht so gemocht?
Also ich mochte Geschichte und Philosophie und Sprachen sozusagen originär und habe das auch geliebt. Ich habe Literatur immer geliebt. Ich profitiere heute auch übrigens von den Literaturlisten, die es damals noch gab und von der wirklich großen Anzahl von Büchern, die ich damals gelesen habe. Aber mir hat zum Beispiel Mathematik auch Spaß gemacht, als ich dadurch, dass ich mit meinem Vater mal eine ganze Weile tatsächlich er mir Dinge erklärt hat, warum auch mathematische Ergebnisse und auch Rechenwege sinnvoll sind, habe ich auch Spaß an der Mathematik gehabt. Also ich glaube, es hängt auch viel, warum sage ich das? Es hängt viel an der Didaktik.
Sie sind in Amsterdam geboren, Sie leben privat in Hamburg und meine Frage ist, wie lange würden Sie eigentlich beruflich gerne in Berlin bleiben?
Als Elternteil von drei erwachsenen Söhnen, die ihre eigenen Wege gehen, genieße ich das im Augenblick sehr, in Hamburg und Berlin leben zu dürfen, weil ich finde Berlin spannend. Berlin ist auch, hat mehr Brüche, ist schroffer, ist spannungsgeladener als Hamburg. Hamburg ist eine großartige Stadt zum Leben, aber im Moment gefällt mir diese Spannung zwischen den beiden Wohnorten sehr gut.
Frau Prien, zum Abschluss. Soziale Medien für Kinder und Jugendliche, Sie haben eben gerade gesagt, dass Sie privat das auch nutzen und sich anschauen. Man hat das Gefühl, Sie drücken bei dem Thema Social Media mit Blick auf junge Menschen auch aufs Tempo. Sie wollen eine Altersgrenze, Sie wollen Digitalkonzerne regulieren. Eine Expertenkommission von Ihnen beauftragt hat schon 56 Empfehlungen, glaube ich, abgegeben. Und wir zeichnen das Gespräch auf, bevor der Abschlussbericht sozusagen der Öffentlichkeit präsentiert wird. Wann werden wir eine gesetzliche Regelung denn zu dem Thema sehen und von wem kommt sie?
Tatsächlich drücke ich bei dem Thema aufs Tempo, weil es eben auch ein Grund ist, warum unsere Bildungsstudien zeigen, dass unsere Kinder immer mehr an Kompetenzen verlieren. Wir werden der Bundesregierung Vorschläge unterbreiten und ich will aber ausdrücklich sagen, ich bin ja nicht nur für Regulierung und Altersbegrenzung und Altersverifikation, ich bin auch ganz klar für mehr Befähigung und Teilhabe und das heißt für mehr und flächendeckende Medienkompetenz. Ich bin dafür auch die Eltern besser zu beraten und unterstützen bei ihrer Aufgabe in diesem Kontext. Für mich gilt immer der Gleichklang, Dreiklang Schutzbefähigung und Teilhabe. Also ich bin gar nicht so jemand, der sagt, wir müssen die Kinder und die Jugendlichen von allem fernhalten, das werden wir sowieso nicht schaffen, aber wir müssen sie da schützen, wo sie wirklich an Gesundheit und an Psyche, auch wirklich an psychischer Gesundheit leiden und wo sie abhängig werden und wo sie nicht mehr richtig lernen können. Da müssen wir sie schützen und dann müssen wir sie unterstützen beim digitalen Erwachsenwerden. Und wir werden, nachdem wir diese Auswertung gemacht haben, der Studie, die wir diese Woche bekommen und nachdem die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch im September voraussichtlich einen europäischen Regulierungsvorschlag macht, werden wir den deutschen Vorschlag vorlegen. Wenn das mit unseren europäischen Partnern schnell funktioniert, finde ich, ist eine europäische Lösung die bessere. Aber wir werden auch nicht zögern, hier zu einer Übergangslösung zu kommen.
Wenn Sie sagen, Medienkompetenz sozusagen stärken von Kindern und nicht nur Verbote aussprechen, da ist unter anderem auch von einem KI-Seepferdchen die Rede, das Sie im Sinn haben. Wie kann man sich sowas konkret vorstellen?
Also wir haben ja diese 56 Empfehlungen bekommen und wir werden jetzt, auch das ist eine Empfehlung dieser Kommission, uns da 10, 12 Maßnahmen raussuchen, die wir in einem Sofortprogramm umsetzen. Dazu wird auch das KI-Seepferdchen gehören. Und da geht es darum, Kindern schon in Klasse 4 in der Grundschule erste Hinweise darauf zu geben, wie eigentlich künstliche Intelligenz funktioniert, was das eigentlich ist und was man eigentlich können muss, um die zu beherrschen, beziehungsweise die auch kritisch hinterfragen zu können. KI hat ohne jeden Zweifel riesige Chancen und Potenziale, aber natürlich auch hohe Risiken. Und wir wollen, dass Kinder auch schon am Ende ihrer Grundschulzeit verstehen, warum es in dieser vierten industriellen Revolution, in die sie hineingeboren sind, worum es da geht.
Frau Prien, herzlichen Dank für Ihren Besuch im ARD-Hauptstadtstudio und für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Hallo zusammen, wir haben das Wirtschaftsthema für euch, das morgen euren Alltag verändert. Im Plus-Minus-Podcast. Jeden Mittwoch am Abend, immer zuerst in ARD Sounds. Ich bin David Alf.
Und ich bin Anna Plank. Und Plus-Minus ist euer Podcast, wenn ihr selbst entscheiden wollt.
Über euer Geld, euren Job und eure Zukunft. Wir machen den Realitätscheck für euch und schauen, was wirklich dahinter steckt und was vielleicht nur Schlagzeile, nur heiße Luft, nur ein Hype ist. Wir klären für euch, was neueste Entwicklungen in Sachen KI für eure Jobs und für euer Business bedeuten, wie sich Entscheidungen in Unternehmen und Politik auf euer Leben auswirken.
Und wir holen uns jede Woche einen Top-Experten in den Plus-Minus-Podcast.
Und eine Frage stellen wir immer.
Plus oder Minus? Damit ihr am Ende jeder Folge genau das habt. Ein klares Plus, ein klares Minus.
Klickt einfach drauf, abonniert uns, dann kriegt ihr jeden Mittwoch immer abends die Wirtschaftsinfos, die für euer Leben wirklich zählen. Wir hören uns im Plus-Minus-Podcast. Wir freuen uns auf euch. Ciao.
Tschüss.